Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie Volkert Wildermuth. Gut 3 Jahre ist es jetzt her, dass Corona von der Weltgesundheitsorganisation zur Pandemie erklärt wurde. Unzählige Infektionen und leider auch fast 7 Millionen Todesfälle später ist die Pandemie gefühlt vorbei. Auch wenn immer noch bei uns 1000 Personen auf den Intensivstationen liegen. Die Corona-Schutzmaßnahmen, die letzten, die fallen jetzt in jedem Fall am 7. April endgültig weg. Wir haben ja ganz viel gehabt. Da gab es die Lockdowns, Maskenpflicht. Es gab Impfkampagnen, Schulschließungen. Einiges hat gut funktioniert, anderes nicht so. In dieser Streitkultur wollen wir fragen, sind wir jetzt durch diese Erfahrung auf die nächste Pandemie gut vorbereitet? Und als Einstieg erst noch mal ein paar Stimmen aus dieser Corona-Pandemie.
Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen.
Man kann uns nicht hier die Grundrechte nehmen wegen einem Schnupfenvirus.
Zero Covid ist kein Aufruf für einen Polizeistaat, sondern es ist ein Versuch, eine solidarische Strategie der Pandemiebekämpfung zu organisieren.
Also es gibt da Erfolge, aber man muss rückblickend auch sagen, dass einiges nicht optimal gelaufen ist.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Bei einer Sache, da sind sich die Expertinnen und die Experten einig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein neues Virus oder vielleicht ein neues Bakterium wieder außer Kontrolle gerät. Sind wir auf eine nächste Pandemie besser vorbereitet? Diese Frage diskutieren heute mit mir Professor Hendrik Streeck. Er hat eine der ersten Studien zur Ausbreitung von Corona in Deutschland geleitet und ist Direktor des Instituts für Virologie der Universität Bonn. Willkommen, Professor Streeck.
Schönen guten Tag.
Zugeschaltet aus Hamburg ist Professor Jonas Schmidt-Chanasit, ebenfalls Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Dort beschäftigt er sich mit Viren, die dann vielleicht bei künftigen Pandemien eine Rolle spielen. Guten Tag, Professor Schmidt-Chanasit.
Und schönen guten Tag.
Wie immer bei der Streitkultur haben Sie am Anfang die Gelegenheit zu einem kurzen Statement. Hendrik Streeck, Sie sind ja auch Mitglied des ExpertInnenrats der Bundesregierung zum Thema Corona, haben sozusagen auch ein bisschen eine Innensicht. Sind wir Ihrer Meinung nach gut vorbereitet auf eine künftige Pandemie?
Ja, man muss erstmal festhalten, dass wir natürlich sehr viel gelernt haben in dieser Pandemie. Wir haben gelernt, auch zum Teil, was funktionieren könnte, was nicht funktioniert. Wir haben gelernt von den Impfstoffen, dass wir schnell Impfstoffe entwickeln können und vor allem auch gelernt, dass so eine Pandemie relativ plötzlich und unerwartet kommen kann. Trotz allem, glaube ich, sind wir an einem Punkt, dass wir nicht wirklich Lehren gezogen haben und wir würden sehr gut daran tun, als Gesellschaft uns zusammenzusetzen, Lehren zu ziehen aus der Pandemie, gar nicht mit dem Finger zu zeigen, das ist schlecht gelaufen oder das war eine falsche Entscheidung, sondern dass wir wissen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen sollten.
Professor Schmidt-Chanasit, Sie haben bei einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene zu Lehren aus Corona eine eher kritische Haltung genommen. Wie sehen Sie die Vorbereitung von Deutschland für eine neue Pandemie?
Ich denke, dass wir viele Lehren aus der Pandemie ziehen können, ziehen müssen und dass es dafür eben notwendig ist, dass wir jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten die vergangenen 3 Jahre Revue passieren lassen, uns von der Wissenschaftsseite aus her betrachtet, ganz genau anschauen, was wurde gemacht, wie wurde entschieden, wie ist die Datenqualität zu bestimmten Punkten, ist sie überhaupt vorhanden. Vielleicht aber, wenn es jetzt zu negativ war, das, was wirklich gut funktioniert hat, ist die schnelle Entwicklung verschiedener hochwirksamer Impfstoffe. Ich rede eben nicht nur von den mRNA-Impfstoffen, es sind viele Impfstoffe in kürzester Zeit entwickelt worden, die vielen Menschen das Leben gerettet haben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man jetzt schon eindeutig sagen kann, das war wirklich ein Meilenstein und das ist sicherlich etwas, was wir mit in die nächsten Herausforderungen nehmen.
Ich denke, es ist schon ratsam, auf verschiedenen Schritten so ein Pandemic Preparedness zu machen. Es gibt eine ganze Liste von Viren, wo wir jetzt schon Impfstoffe quasi entwickeln können, Medikamente entwickeln können, die dann auf Vorrat gehalten werden. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich das Problem, dass wir schätzen, eine große Anzahl an Viren zu haben, geschätzt rund 400.000, die potenziell krankmachend für den Menschen sein können, die wir aber noch gar nicht entdeckt haben. Und das ist natürlich auch etwas, was eigentlich dazugehört, nämlich die Erforschung von neuartigen Viren in verschiedenen Tieren.
Ich glaube, das, was Hendrik Strick gesagt hat, ist sehr stark auch eine Sichtweise der Länder des globalen Nordens. Und gerade als auch Beschäftigter am Tropeninstitut ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, hier die Perspektive der Länder des globalen Südens einzunehmen, weil mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Ausbrüche, Epidemien reichen meines Erachtens schon als Szenario, als Beispiel, eben in den Ländern des globalen Südens stattfinden, entstehen werden und von dort ausgehend auch eine Bedrohung für die Länder des globalen Nordens darstellen. Insofern ist es unheimlich wichtig, dass Strukturen geschaffen werden in den Ländern des globalen Südens. Und hier geht es erstmal um einfachste Versorgungsstrukturen. Ja, hier geht es gar nicht mal darum, dass natürlich auch Impfstoffproduktion dort stattfinden muss und auch Forschung, sondern einfachste Versorgungsstrukturen geschaffen werden. Versorgung mit sauberem Trinkwasser, ja, oder eine entsprechende Möglichkeit, auch Abfälle zu entsorgen. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, weil der Abstand zwischen den Ländern des globalen Südens und des globalen Nordens so dramatisch ist. Und das hat ja genau diese Pandemie nochmal gezeigt. In Somalia, in Afghanistan, dort wurden ja nicht mal die besonders gefährdeten Menschen vollständig geimpft oder haben Zugang gehabt zu adäquater Therapie. Und das muss sich ändern, wenn wir die nächsten Herausforderungen meistern wollen.
Jetzt aber mal zurück nach Deutschland. Da gab es ja auch überraschende Schwierigkeiten am Anfang der Pandemie. Mangel an Schutzausrüstung fürs medizinische Personal, Schwierigkeiten, Versorgungsgegenstände auf den Intensivstationen. Müssen wir im Grunde riesige Lagerhallen haben für medizinisches Material?
Das sind zum Beispiel Lehren, die wir aus dieser Pandemie ziehen können, nämlich was unsere Vorhaltung in Deutschland an Medizinprodukten ist und aber auch an Medikamenten. Zum Teil haben wir ja gemerkt, dass wir viele Medikamente in Asien produziert werden, gar nicht mehr in Deutschland und dass wir ein Abbrechen der Lieferketten für Deutschland da hatten. Also das ist, glaube ich, ein europäisches Problem, also nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa, wo wir diskutieren müssen, wie wir uns da besser aufstellen.
Es wird immer Unsicherheiten geben. Man wird sich nicht zu 100% auf kommende Epidemien, Pandemien vorbereiten können. Nehmen wir an, die nächste, sagen wir jetzt erstmal Epidemie, es muss ja nicht immer eine Pandemie, eine Epidemie reicht ja schon vollkommen aus, ist eine stechmückenübertragene Viruserkrankung. Ja, da nutzen die Masken dann wenig. Dann braucht man andere Sachen, ja, die man einsetzen muss und die sind dann vielleicht Mangelware. Es wird immer Lücken geben und es geht vor allen Dingen meines Erachtens darum, die Reaktionsfähigkeit, dass das sehr schnell funktioniert, dass wenn man merkt, man braucht dieses oder jenes, dass man dann reaktionsfähig ist und auch in relativ kurzer Zeit entsprechend diese Lücke schließen kann.
Jetzt gibt es ja eine Sache, die man in jedem Fall braucht und das ist medizinisches Personal. Und das ist nach dem Ende der Corona-Pandemie ziemlich ausgebrannt. Da verlassen die Leute eher diese Jobs in der Pflege. Gerade wird auch überall in Deutschland gestreikt für eine bessere Bezahlung. Ist das eine Lehre der Pandemie, dass wir wirklich mehr investieren müssen, höhere Löhne, höhere Personalschlüssel an den Kliniken, damit wir für eine nächste Pandemie nicht wieder in diese Lücke reinkommen?
Wir haben eigentlich in der Pandemie gemerkt, dass das Gesundheitssystem nicht gut aufgestellt ist, dass wir in vielen Bereichen nicht nur Versorgungslücken haben, sondern auch Mangel an neuartigen Erfassungen von Erkrankungen, von der Digitalisierung bis hin zum Personal, haben wir eigentlich gemerkt, in wie vielen Bereichen das Gesundheitssystem nicht gut funktioniert. Es ist, glaube ich, eine enorme Baustelle, die das Gesundheitsministerium hat. Zusätzlich aber auch, das RKI muss neu aufgestellt werden, also das Robert-Koch-Institut. Es muss ein Institut werden, was unabhängig ist, was forschungswillig und forschungsfähig ist und was nicht weisungsgebunden an Gesundheitsminister ist, weil nur dann schaffen wir es auch, eine Forschung und Erfassung von Infektionen und Monitoring von Infektionen in Deutschland zu haben, die dann auch in so einer Pandemie funktioniert.
Ich möchte vielleicht in einem Punkt widersprechen oder vielleicht ergänzen. Zum einen eben nicht nur Aufgabe vom Gesundheitsministerium auf Bundesebene, sondern natürlich auch eine Herausforderung für die Länder, dort zu investieren und zu verbessern. Und meines Erachtens war es vor der Pandemie schon klar, Pflegenotstand, wie prekär die Situation ist. Das Kritische war eben, dass das Virus genau diese Lücke ausgenutzt hat. Also genau in dem Bereich, wo es auf Pflege ankommt, dass sie Basishygienemaßnahmen umsetzen kann. Also in Pflegealtenheim, ja, genau dort hat das Virus sozusagen zugeschlagen und diese prekäre Situation, das ausgenutzt. Und das ist etwas, was schon vor der Pandemie ganz klar war. Ja, insofern war das für mich nicht verwunderlich und eigentlich von Anfang an ein entscheidender Punkt, wo die Politik hätte so schnell und so mit so vielen Ressourcen wie möglich gegensteuern hätte müssen. Das hat man leider sozusagen nicht gemacht. Man hatte einen sehr breiten Ansatz, den Gießkannenansatz. Und dadurch haben wir ja einen Großteil der Todesfälle eben in alten Pflegeheimen. Und das ist eben der prekären Situation gerade im Pflegebereich geschuldet.
Ja, gerade beim Thema Politik, da war ja die erste Reaktion war der Lockdown im Frühjahr 2020. Die Leute haben dahinter gestanden, der hat funktioniert. Das Virus ist dann Richtung Sommer tatsächlich weit zurückgedrängt worden. Aber danach ist man immer auf sich gefahren, hat gesagt, okay, da steigt es wieder ein bisschen, dann machen wir wieder ein bisschen Lockdown, dann geht's wieder runter, hin und her. Ist oft nicht vermittelt worden, warum gerade jetzt diese Entscheidung gefallen ist. In diesen Bund-Länder-Runden blieb vieles intransparent und es gab keine langfristige Strategie. Hendrik Strick, Sie sind jetzt ja im Corona-Expertinnenrat der Bundesregierung. Tut sich da was?
Sie werden verstehen müssen, dass ich nicht dazu sprechen kann, was im Corona-Expertenrat besprochen wird. Ich kann aber allgemein dazu sagen, dass, was ich selber als einen der größten Fehler in dieser Pandemie sehe, dass wir sehr schnell in ein Schwarz-Weiß-Denken gefallen sind. Und das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse. Und so sind wir jetzt an einem Punkt, dass wir zurückschauen auf bestimmte Ereignisse, bestimmte Entscheidungen, wo es eben Schwarz-Weiß hieß und wir dann im Nachhinein merken, das war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung oder man hätte das mal diskutieren müssen oder man hätte eine andere langfristige Strategie entwickeln können. Und das, glaube ich, ist ein Grundproblem, was wir in der Pandemie gemacht haben, wo ich aber auch glaube, dass die Wissenschaft sich mit sich selber beschäftigen muss. Also auch die Wissenschaft ist nicht gut mit Daten umgegangen, ist nicht gut mit anderen Meinungen umgegangen, sondern ist sehr schnell in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen.
Ich glaube, Hendrik Strick hat da wichtige Punkte angesprochen. Ich möchte aber hier vielleicht auch eine andere Position nochmal einnehmen und vielleicht auch Kritik üben. Ein wichtiger Punkt war und ist die Kommunikation. Und da ist viel schiefgelaufen. Auch meines Erachtens, aber jetzt nicht dramatisch. Wenn wir jetzt den Expertenrat anschauen, auch die Beraterrunden, die es davor gab, bezüglich der Transparenz. Ich verstehe, dass vertrauliche Gespräche notwendig sind. Aber ich glaube, sämtliche Beratertätigkeiten, ja, sollten mit einer maximalen, so wie es möglich ist, maximalen Transparenz einhergehen, weil alles andere dazu führt, dass Verschwörungstheorien entstehen, dass wir genau die Probleme haben, mit denen wir eben jetzt zu tun haben, dass nicht klar ist, wer hat denn wann zu Schulschließung geraten? Warum wurde es dann so entschieden? Diese Antwort ist ja bis heute nicht gegeben oder wird unterschiedlich gegeben. Und das führt dann eben zu einem massiven Vertrauensverlust. Und das ist ja auch ein Grundsatz in der Verfassung der WHO. Ohne Vertrauen und ohne Mitarbeit, ohne tätige Mitarbeit der Bevölkerung kann man in Epidemien und Pandemien nicht bestehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Und dieses Vertrauen zurückzugewinnen muss zum einen Punkt der notwendigen Aufarbeitung der nächsten Wochen und Monate sein. Und zum anderen ist eben die beste Vorsorge für kommende Epidemien und Pandemien.
Ich sehe das übrigens ganz genauso, dass wir die alten Expertenrunden, die ja in der alten Regierung stattgefunden haben, oder auch jetzt die neuen. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, dass das öffentlich auch stattfindet, dass auch die Beratung und was gesagt wird öffentlich stattfindet, weil ich das eben auch dazu beiträgt, zu verstehen und auch diese Abwägung in der Wissenschaft zu verstehen. Manchmal ist es eben eine Abwägung, manchmal ist es ein Kompromiss, den man aus unterschiedlichen Expertisen findet. Und ich glaube, diesen Prozess nachzuvollziehen, wie das Herr Schmidt-Scharnerseth eben gesagt hat, das ist enorm wichtig, um auch Vertrauen auszubilden.
Da wir gerade über die Wissenschaft reden, die ist ja tatsächlich auch in Schwierigkeiten gekommen in Deutschland. Das liegt zum einen an der Datenlage. Wir haben immer nach Großbritannien geschaut, wir haben nach Israel geschaut, weil da einfach viel umfangreichere Gesundheitsinformationen vorliegen. Aber wenn man zum Beispiel an die klinischen Studien denkt, da ist in Deutschland viel klein gewesen. Jeder hat sein eigenes Projekt gemacht. Am Ende waren die Daten dann auch nicht aussagekräftig. Also muss sich da die klinische Forschungslandschaft in Deutschland auch umorientieren und zu mehr Gemeinsamkeit finden?
Wir sind nicht gut aufgestellt in der Epidemiologie, also auch des systematischen Erfassen und repräsentativen Erfassen von Infektionen und Immunstatus oder ähnliches. Das hat England, Israel sehr viel besser gemacht oder auch Katar. Auf der anderen Seite haben wir, und das habe ich gerade im anderen Kontext gemerkt, haben wir für klinische Erprobung von neuen Medikamenten oder Impfstoffen, haben wir doch ganz schön hohe Hürden, sowohl vom Datenschutz als auch von den Regulierungen. Das ist jetzt nochmal komplizierter seit Januar geworden, weil die neue EU-Richtlinien dafür gelten. Also ich weiß nicht, ob unsere Überregulierung, die wir ja auch in anderen Lebensbereichen merken, uns da nicht am Ende blockiert.
Es ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch wichtig, das betrifft jetzt nicht nur die klinischen Studien, sondern zum Beispiel auch Projekte eben der Grundlagenforschung, dass es hier eine gute zentrale Koordinierung gibt, damit es eben nicht diesen Flickenteppich gibt, dass es zum Teil Projekte gibt, die das Gleiche machen, eben nicht koordiniert das Gleiche machen, sagen wir es mal so. Und hier ist, glaube ich, eine in so einer Ausnahmesituation, nicht? Also davon rede ich jetzt eben, eine zentrale Koordinierung meines Erachtens ganz entscheidend, um hier den maximalen Effekt auch eben zu haben.
Forscherinnen und Forscher lassen sich aber traditionell nicht gerne sagen, was sie forschen sollen.
Das ist ja richtig, aber gerade in der Pandemie, wo der Zeitfaktor ganz entscheidend ist und wo sozusagen die Fokussierung auf entscheidende Punkte, also das, was Henrik Streeck angesprochen hat, nicht, also klinische Studien, Wirkung der Impfstoffe, der Therapeutika, nicht, dass man da wirklich, und das ist ja teilweise auch geschehen. Ich bin jetzt auch nicht der, der hier sagt sozusagen, es ist alles schlecht gelaufen, das sicherlich nicht, aber ich glaube, da gibt es durchaus Verbesserungspotenzial, damit man einfach in der Kürze der Zeit sowas auch umsetzen kann und sich nicht, sage ich mal, im Verwaltungswahnsinn, der manchmal solche Projekte auch begleitet, dort verheddert und gefangen ist und das eigentliche Projekt gar nicht voranbringen kann.
Jetzt haben wir über Forschung gesprochen auf der Ebene der Virologie, auf der Ebene der Medizin. Sie haben vorhin die Schulschließungen erwähnt. Es gibt ja noch die gesellschaftliche Ebene. Die ist in der deutschen Diskussion lange so ein bisschen aus dem Blick geraten, dass es eben Gruppen gibt, die ganz besonders belastet sind. Arme Bevölkerungsgruppen, die Schüler, die selber vom Virus kaum gefährdet waren, aber massive Nachteile mittragen mussten. Müssen wir da für eine nächste Pandemie umdenken und die gesellschaftlichen Auswirkungen von Anfang an viel mehr im Blick nehmen der Maßnahmen und dann auch eben mit erforschen?
Das in jedem Fall. Und ich glaube, wir haben auch noch zu wenig darüber geredet, was die Pandemie eigentlich in bestimmten Bereichen ausgelöst hat. Ich war im Frühjahr 2021 zu Besuch im Don Bosco Club in Köln. Das ist in einer sozial schwierigen Region. Und der musste geschlossen werden, sodass die Kinder selber nicht ins Warme reingehen konnten und draußen im Park saßen und gar keine warme Mahlzeit zum Teil am Tag hatten. Das waren tränentreibende Situationen, das waren Einzelschicksale, aber wir haben deutschlandweit Millionen Einzelschicksale gehabt. Und es war grausam, wie wir dort mit Kindern umgegangen sind, nur um eine Infektion zu vermeiden, wo Schäuble damals am Anfang der Pandemie wirklich einen wahren Satz gesagt hat, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und nicht der Infektionsschutz das oberste Gut in unserem Grundgesetz.
Jetzt haben wir ja verschiedene Aspekte der Pandemievorbereitung angesprochen, vom Material, Personal, Forschung. Am Ende ist die Frage, wie kann die Politik besser damit umgehen? Aktuell sind die wichtigen Entscheidungen in diesen Bund-Länder-Runden gefallen, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Müssten wir zur Vorbereitung einer nächsten Pandemie schon neue Entscheidungsstrukturen machen, Wege festlegen, wie wir schnell zu vernünftigen Maßnahmen kommen können? Professor Schmidt-Scheinersitt.
Ich war eigentlich nie in einer direkten Politikberatung tätig gewesen. Insofern ist da die Expertise bei Herrn Streeck. Aber was ich vielleicht allgemein dazu sagen kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, noch einmal wichtig: Unabhängigkeit, Transparenz, ja, und immer nachvollziehbar, wie solche Gremien besetzt wurden, dass natürlich breite Expertise vorhanden ist, das, was jetzt im Verlauf der Pandemie auch besser wurde. Also das ist sicherlich etwas, was man sich überlegen sollte, dass solche Gremien entweder jetzt schon etabliert sind oder dann eben schnell etabliert werden können, je nachdem, welche spezifische Expertise dann auch für den Erreger notwendig ist. Nochmal, es kann ja ein respiratorischer Erreger sein, aber es kann genauso auch ein stechmückenübertragener Erreger sein und vielleicht ist dann auch eine ganz andere Altersgruppe betroffen. Also das muss ich natürlich dann in solchen Gremien auch abbilden. Insofern muss da auch eine gewisse Variabilität, Flexibilität vorhanden sein und schnell eben auch umgeswitcht werden können. Also diese, was ich schon angesprochen habe, diese schnelle Reaktionszeit, ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich denke, das Entscheidende ist, dass man früh ein Expertengremium zusammenstellt dabei und dass man es vor allem breit aufstellt. Wir haben in der Pandemie gemerkt, dass zwar die Virologie eine Rolle spielt, aber eigentlich eine sehr kleine Rolle. Wir haben zu wenig Soziologen, Psychologen, Kinderärzte und. Also bis hin zu Philosophen eingebunden in solche Expertenrunden, die in meinen Augen sehr wichtige Beiträge leisten konnten. Ich glaube, das hilft dabei, auch bessere Entscheidungen in zukünftigen Pandemien zu treffen.
Wie kann man solches dann schwer gewonnenes Wissen auch lebendig halten? Wir hatten Influenza-Pandemiepläne, die zum Teil wichtige Informationen enthalten haben, die aber in dieser Corona-Pandemie mehr oder weniger in der Schublade geblieben sind. Also wie kann man das Wissen lebendig halten?
In meinen Augen brauchen wir ein wirklich starkes Robert-Koch-Institut, was eben dafür verantwortlich ist. In den USA haben wir eine CDC, auch nicht perfekt, aber die genau diese Übung gelebt hat, also auch im Vorfeld der Pandemie Übungen durchgeführt hat, wie man auf neuartige Ausbrüche reagiert. Die CDC hat auch die Möglichkeit, sehr viel mehr zu forschen, auch unabhängiger zu forschen, auch wenn sie eben Politberatung macht und auch der CDC-Direktor von der Politik bestimmt wird, ist die Forschung trotz allem unabhängig.
Möchte ich vielleicht kurz nochmal widersprechen jetzt, aber in diesem konkreten Beispiel, ich glaube, gerade die aktuelle Pandemie hat ja die Schwächung des CDC, die politisch gewollte Schwächung des CDC offenbart. Das war ja zum Teil fatal, was in den Vereinigten Staaten passiert ist. Ich möchte das unterstreichen, was Henrik Strick gesagt hat. Wir brauchen ein starkes, unabhängiges RKI. Ich glaube, gerade die Diskussion um die Impfempfehlungen hat ja auch nochmal gezeigt, wie wichtig unabhängige Institutionen, zum Beispiel wie die STIKO sind, die es in anderen Ländern nicht gibt, wo so etwas politisch entschieden wird. Und das ist ein absolut fatales Signal. Das ist genau etwas, was wir zum Teil eben erhalten müssen unbedingt in Deutschland, bezogen auf die STIKO, oder eben noch stärker ausprägen müssen, wenn wir jetzt über das Robert-Koch-Institut sprechen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein, um eben besser auf die nächsten Herausforderungen, seien es Epidemien oder Pandemien, vorbereitet zu sein in Deutschland.
Am Ende der Streitkultur steht immer die Frage, was nehmen Sie mit aus der Diskussion? Henrik Strick, hat Professor Schmidt-Schanasitz Sie auf neue Gedanken gebracht?
Was mir eben als Gedanke dabei gekommen ist, war, dass wir überlegen müssen und uns auch damit beschäftigen müssen, wie Wissenschaft eigentlich Politik berät und wie eine Beratung aussehen soll, in welchen Punkten die Wissenschaft Aussagen treffen kann und in welchen Punkten man auch besser kommuniziert, dass das keine wissenschaftliche Entscheidung ist, sondern eine politische Entscheidung, welche Maßnahmen eingeführt werden oder nicht. Ich glaube, hier diese Trennung zwischen Wissenschaft und Politik, die haben wir in der Pandemie nicht gut gelebt und da sollten wir uns auch mit beschäftigen.
Professor Schmidt-Schanasitz, was nehmen Sie mit aus der Diskussion?
Gerade den letzten Punkt, den Henrik Strick angesprochen hat, ist einer, wo ich sage, das ist hochkomplex. Da gibt es auch unterschiedliche Bewertungen des Ganzen. Ich war da immer sehr restriktiv und habe gesagt, ich sehe die Politikberatung durch die Wissenschaft kritisch. Ich glaube, es ist wichtig, bestimmte Grenzen zu wahren und diese Grenzen festzulegen, zu definieren. Das wird auch eine Aufgabe der nächsten Wochen und Monate sein. Gerade die Diskussion aktuell Klimawandel, Erderwärmung zeigt es ja nochmal. Ja? Wie weit darf sich die Wissenschaft in diesem Bereich sozusagen der Politikberatung, sozusagen Frage eigene Agenda, Frage Aktivist, ja, vorwagen. Ich denke, da geht eine große Gefahr von aus und ich bin eher sozusagen der Meinung, man sollte sich damit äußerster Zurückhaltung sozusagen dem eigentlich stellen.
Damit geht die Streitkultur zu Ende. Es ging um die Frage, sind wir auf die nächste Pandemie besser vorbereitet? Diskutiert haben Professor Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie der Universität Bonn, und Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Mein Name ist Volkert Wildermuth. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wenn Sie dafür Anregungen brauchen, gleich beginnt hier Kultur heute.